Wir schreiben das Jahr 1942. Schwester Teresa ist Ordensfrau, Loretto-Schwester, schon seit etwa 11 Jahren. Sie arbeitet an einer Schule im indischen Kalkutta. Aber ihre Gelübde reichen ihr nicht. Sie legt im April 1942 auf eigene Initiative hin noch ein Privatgelübde ab. Es lautet ganz kurz: Gott alles zu geben, was er verlangt, ihm nichts zu verweigern. Sie wählt, dass der Bruch des Gelübdes ihr bei Strafe einer Todsünde angerechnet werden soll. Mutter Teresas geheimes Gelübde berührt sämtliche Aspekte ihres alltäglichen Lebens. Später einmal erklärt sie ihren Schwestern:
Für den lieben Gott ist nichts gering, weil er so groß ist und wir so klein sind. Deshalb beugt er sich herab und macht sich die Mühe, diese kleinen Dinge für uns zu tun, um uns damit eine Chance zu geben, unsere Liebe zu ihm zu beweisen. Weil er sie gemacht hat, sind sie sehr groß. Er kann nichts Kleines machen. Es ist alles unendlich.
Und sie verlangt:
Haltet nicht nach großen Dingen Ausschau. Tut einfach kleine Dinge mit großer Liebe. Je kleiner die Sache, desto größer muss eure Liebe sein.
Nach diesem Prinzip lebt sie damals bei allem, was sie den Tag über macht. Ob es groß oder klein ist, das spielt keine Rolle für sie. Alles, was sie tut, ist eine Gelegenheit zu lieben. Und dann der Bruch. Im September 1946 wird Mutter Teresa, damals 36 Jahre alt, zu ihren Exerzitien und zu den Ferien in das Loretto-Kloster in Darjeeling geschickt, eine Stadt, die etwa 400 Meilen nördlich von Kalkutta an den Ausläufern des Himalaya liegt. Während der Bahnfahrt hat sie am Dienstag, dem 10. September, eine entscheidende mystische Begegnung mit Jesus. Obwohl sie darauf beharrt, die Einzelheiten in Schweigen zu hüllen, offenbart sie später Folgendes:
Es war eine Berufung in der Berufung. Es war ein zweiter Ruf. Es war eine Berufung, sogar Loreto aufzugeben, wo ich sehr glücklich war, und auf die Straßen hinauszugehen, um den Ärmsten der Armen zu dienen. Es war in diesem Zug, wo ich den Ruf hörte, alles aufzugeben und ihm in die Slums zu folgen, um ihm in den Ärmsten der Armen zu dienen.
Mutter Teresa betrachtet diesen Tag, der später als Inspiration Day gefeiert werden würde, als den eigentlichen Beginn der Missionarinnen der Nächstenliebe. Im Register, wo die persönlichen Daten der Kongregationsmitglieder festgehalten werden, vermerkt sie unter ihrem eigenen Namen:
Eintritt in die Gemeinschaft, 10. September 1946.
Gegen Ende ihres Lebens bestand Mutter Teresa darauf, dass der einzige und wichtigste Grund für die Existenz ihrer Kongregation der war, das Dürsten Jesu zu stillen. In einem Entwurf für die Ordensregeln, die bis heute im Wesentlichen unverändert geblieben sind, bringt sie damals das Ziel der neuen Kongregation zum Ausdruck.
Das allgemeine Ziel der Missionaries of Charity ist es, das Dürsten Jesu Christi am Kreuz nach Liebe und nach Seelen zu stillen.
Dass der Zweck des Ordens darin bestand, das Dürsten Jesu am Kreuz zu stillen, weist darauf hin, dass ihre mystische Erfahrung sich im Zusammenhang des Kalvarienberges vollzog, wo Jesus am Kreuz sterbend ausrief: Mich dürstet. Dieses Bibelzitat ist es, das für sie zur Essenz und zur Mahnung an ihren Ruf wird. Während sie Schwestern unterweist, klärt sie auf:
Er sprach von seinem Durst nicht nach Wasser, sondern nach Liebe, nach Opfern. Jesus ist Gott, deshalb sind seine Liebe, sein Durst unendlich. Unser Ziel ist es, dieses unendliche Dürsten eines menschgewordenen Gottes zu stillen.
Durst. Ein physisches Bedürfnis, das danach verlangt, gestillt zu werden. Ein schmerzhaftes Verlangen nach dem, was fehlt. Es wird für Mutter Teresa zum Synonym für ganz besondere Aspekte der Liebe Gottes zu jedem Menschen.
Mich dürstet geht so viel tiefer, als wenn Jesus nur sagen würde: Ich liebe dich. Solange ihr nicht tief in eurem Inneren begreift, dass Jesus nach euch dürstet, könnt ihr auch nicht erfahren, wer er für euch sein will oder was ihr für ihn sein sollt.
Dieses tiefe Geheimnis des Durstes Gottes nach Liebe und nach Seelen prägt sich auf der Reise nach Darjeeling in ihrem Herzen ein. Sie ist dazu berufen, das den Ärmsten der Armen zu offenbaren. Diese besondere Mission legt sie in den ersten Ordensregeln fest.
Unser besonderes Ziel ist es, Christus in die Häuser und in die Straßen der Slums zu tragen, zu den Kranken, den Sterbenden, den Bettlern und den kleinen Straßenkindern. Die Kranken sollen, soweit es möglich ist, in ihren armen Wohnstätten gepflegt werden. Die kleinen Kinder sollen in den Slums eine Schule haben. Die Bettler sollen in ihren Löchern außerhalb der Stadt oder auf den Straßen gesucht und aufgesucht werden.
An jenem 10. September beginnt Mutter Teresa eine Reihe von inneren Lokutionen zu empfangen, die bis Mitte des darauffolgenden Jahres andauern sollten. Mutter Teresa hört tatsächlich die Stimme Jesu und führt mit ihm Gespräche. Sie gehört zu den Heiligen, mit denen Jesus direkt sprach und sie darum bat, eine ganz besondere Mission innerhalb seines Volkes zu übernehmen. Seit dem Beginn dieser außergewöhnlichen Erfahrung zweifelt Mutter Teresa nicht im Geringsten, dass es Jesus ist, der zu ihr spricht. Und trotzdem bezeichnet sie diese Mitteilungen Jesu als die Stimme. Die Stimme, sie hört nicht auf zu flehen. Komm, komm doch, trag mich in die Löcher der Armen. Komm, sei mein Licht. Anfang Oktober kehrt Mutter Teresa nach Kalkutta zurück, um ihre Pflichten an der St. Mary's School wieder aufzunehmen. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, erzählt sie ihrem geistlichen Begleiter das, was sich im Zug und bei den Exerzitien abgespielt hat. Es ist der Jesuitenpater Celeste van Exem. Pater van Exem, der sich als kluger Seelenführer erweist, nimmt die Angelegenheit sehr ernst. Er bewundert diese eifrige Schwester sehr und respektiert die Tiefe ihres geistlichen Lebens. Er zweifelt auch nicht an der Aufrichtigkeit, ist sich aber der Risiken bewusst, einen allzu starken Glauben in solche Erfahrungen zu setzen, wenn sich ihr Ursprung doch nicht als göttlich herausstellen sollte. Seine erste Bitte an sie ist, nicht mehr an die Eingebung zu denken, sie also fürs Erste ruhen zu lassen. In einem späteren Brief an ihre Generaloberin schreibt sie:
Pater van Exem hat mich verwiesen. Obwohl er erkannte, dass es von Gott kam, verbot er mir auch nur daran zu denken. Oft, sehr oft sogar, bat ich ihn in den 4 Monaten zwischen September 1946 und Januar 1947 darum, mit seiner Exzellenz, dem Erzbischof von Kalkutta, reden zu dürfen. Jedes Mal lehnte er es ab.
Der Verzicht, den der Jesuit von ihr fordert, ist eine recht drastische Maßnahme, die Echtheit des Rufes zu prüfen. Doch nur das würde ihn von dessen göttlichem Ursprung überzeugen. Im Januar 1947 hat Pater van Exem dann keinerlei Zweifel mehr, dass Mutter Teresas Eingaben von Gott kommen. Also erlaubt er ihr, dem Erzbischof zu schreiben. In einem Brief schildert sie Erzbischof Perrier in einfachen Worten ganz offen, was Gott ihrer Meinung nach von ihr verlangt.
Eure Exzellenz, seit letztem September erfüllen seltsame Gedanken und Wünsche mein Herz. Während der 8-tägigen Exerzitien in Darjeeling traten sie noch stärker und deutlicher hervor. Im Laufe des Jahres sehnte ich mich sehr oft danach, alles für Jesus zu sein und andere Seelen, vor allem indische, dahin zu bringen, ihn glühend zu lieben, mich absolut mit indischen Mädchen zu identifizieren und ihn so zu lieben, wie er noch niemals zuvor geliebt wurde. Und all das, weil Jesus es will, weil etwas mich ruft, alles zu verlassen und die wenigen zusammenzusammeln, um sein Leben zu leben, um in Indien sein Werk zu tun. Diese Gedanken waren für mich die Ursache vieler Leiden, doch die Stimme hörte nicht auf zu rufen. Willst du mich zurückweisen? Eines Tages bei der Heiligen Kommunion hörte ich dieselbe Stimme ganz deutlich. Ich möchte indische Schwestern, die mit mir so vereint sein würden, dass sie meine Liebe auf andere Seelen ausstrahlen. Ich möchte freie Schwestern, die bekleidet sind mit meiner Armut des Kreuzes. Ich möchte Schwestern, die voll der Liebe sind, bekleidet mit der Liebe des Kreuzes. Willst du dich weigern, dies für mich zu tun? Ich möchte, dass du die Armen zu mir bringst und die Schwestern, die ihr Leben als Sühneseelen aus Liebe darbringen, bringen diese Seelen zu mir. Ich weiß, du bist der unfähigste Mensch, schwach und sündig, doch gerade deshalb möchte ich dich zu meiner Ehre gebrauchen. Willst du mich zurückweisen? Diese Worte oder vielmehr diese Stimmen erschreckten mich. Der Gedanke daran, wie die Inder zu essen, zu schlafen und zu leben, erfüllte mich mit Furcht. Ich betete lang, ich betete so viel. Ich bat unsere Mutter Maria, Jesus zu bitten, all dies von mir zu nehmen. Je mehr ich betete, umso deutlicher wurde die Stimme in meinem Herzen. Und so betete ich darum, dass er mit mir tun solle, was immer er wollte. Er fragte mich immer und immer wieder. Dann wurde die Stimme noch einmal ganz deutlich. Du sagst immer zu mir, tu mit mir, was du willst. Nun möchte ich handeln. Lass es mich machen, meine kleine Braut, meine eigene Kleine. Fürchte dich nicht.
Die Aufgabe der Schwestern würde es sein, zu den Menschen zu gehen. Keine Internatsschulen, sondern viele kostenlose Schulen. Ein kleines Detail am Rand. Um schnell und leicht voranzukommen, sollte jede Schwester Fahrrad fahren lernen. Manche sollten Bus fahren lernen. Das ist zwar ein bisschen zu modern, schreibt Mutter Teresa, aber Seelen sterben mangels Pflege und mangels Liebe.
Dies ist ein recht langer Brief, doch ich habe Ihnen nun alles erzählt, wie ich es meiner Mutter erzählt hätte. Ich sehne mich danach, wirklich nur sein zu sein, mich selbst vollkommen für ihn und für die Seelen zu verbrennen. Beten Sie für mich, damit ich eine Ordensschwester nach seinem Herzen werde.
Und dann ein Hindernis. Kurz bevor Mutter Teresa diesen Brief an den Erzbischof schreibt, wird ihr von ihrer Oberin ihre Versetzung angekündigt. Von Kalkutta zur Loreto-Gemeinschaft von Asansol, eine Stadt, die etwa 140 Meilen nordwestlich liegt. Ein paar Schwestern ihrer Gemeinschaft hatten Mutter Teresas häufige Beichtgespräche mit Pater von Exem in den letzten Monaten bemerkt und dieser Umstand ließ Verdacht aufkommen über ein mögliches Verhältnis zwischen Mutter Teresa und ihrem Beichtvater. Aufgrund dieser, wie sie einmal sagt, lieblosen Andeutungen wird beschlossen, Mutter Teresa in die Gemeinschaft von Asansol zu versetzen. Bei ihrer Ankunft dort Mitte Januar 1947 übernimmt sie mit ihrer charakteristischen Herzlichkeit ihre neue Lehrerrolle. Ihr Verlangen, endlich unter den Ärmsten der Armen Kalkuttas arbeiten zu können, wird sogar noch stärker. Als Folge davon tritt Mutter Teresa in diesen Monaten in einen lebhaften Briefwechsel mit Erzbischof Perrier. Sie versucht, ihn davon zu überzeugen, sie doch endlich anfangen zu lassen. Er aber besteht auf der Notwendigkeit, mit großer Klugheit abzuwarten. Der Erzbischof hat noch ein paar Zweifel. Er fragt sich zum Beispiel, ob nicht die Versetzung nach Asansol der eigentliche Grund für ihre Bitte war, den Loreto-Orden zu verlassen und eine neue Kongregation zu gründen.
Eure Exzellenz, ich habe so viel gebetet, um zu erkennen und zu verstehen, wie viel an eigenem Interesse und wie viel an Sentimentalität dabei sind, damit ich nicht getäuscht werde. Und dennoch bleibt das Werk so klar wie zuvor, die Sehnsucht, alles unserem Herrn zu geben und viele Seelen dazu zu bringen, es genauso zu machen, bleibt dieselbe. Unser Herr hört nicht auf zu rufen. Ich habe versucht, diese Gedanken zu töten, doch ohne Erfolg.
Erzbischof Perrier schätzt wie Pater von Exem die Bedeutung der Vorhaben Mutter Teresas durchaus hoch ein. Er ist aber nicht dazu bereit, eine schnelle Entscheidung zu treffen und spricht auch erst einmal mit dem Vatikan. Mutter Teresa belagert ihn weiterhin mit Briefen.
Mitten unter den Allerärmsten, welche Leiden die Mütter durchmachen wegen ihrer Kinder, wegen ihrer Männer. Meine Schwestern werden sich um ihre Kinder kümmern, werden die Kranken, die Alten und die Sterbenden in ihren Wohnstätten pflegen. Es gibt viele Orte, wo sogar der Priester nicht hinkommt, doch eine Missionary of Charity wird bei ihrer Arbeit jedes Loch, ja jede Höhle betreten.
Es kostet die unbekannte kleine Nonne mit dem starken Willen etwa 2 Jahre, um sich gegen die Skepsis ihrer Vorgesetzten durchzusetzen. Dann kommt die Erlaubnis, als freie Nonne außerhalb des Klosters zu leben. Unter freiem Himmel beginnt sie mit Unterricht für die obdachlosen Kinder. 1950 gründet sie in Kalkutta den Orden Missionarinnen der Nächstenliebe. Allerdings, die Stimme, die sie gehört hat, sie zieht sich zurück. Und Mutter Teresa stürzt innerlich in einen Abgrund der gefühlten Gottesferne, Einsamkeit. Nacht der Dunkelheit nennt sie das und sie hält an bis zu ihrem Tod. 1955 schreibt sie in einem Brief an Erzbischof Perrier:
Ich weiß nicht warum, aber in meinem Herzen ist eine solch tiefe Einsamkeit, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Über Monate hinweg war ich unfähig, mit Pater van Exem zu sprechen, und es fällt mir schwerer und schwerer zu sprechen. Wie lange bleibt unser Herr noch weg? Bitte beten Sie für mich.
Seit dem Zeitpunkt, da sich die Dunkelheit eingestellt hat und Mutter Teresa die Gegenwart Jesu nicht mehr spüren kann, erkennt sie ihn doch in der erschütternden Gestalt der Armen. Wenn ich durch die Slums gehe und die dunklen Löcher betrete, dann ist dort unser Herr wirklich immer gegenwärtig. Aber der inneren Dunkelheit entkommt sie nicht.
Wenn Sie nur wüssten, was ich alles durchmache. Er vernichtet alles in mir. Doch da ich für mich selbst nichts beanspruche, hat er freie Hand, alles mit mir zu tun.
Ich bin vollkommen glücklich, dass ich sogar für Gott ein Niemand bin.
In meiner Seele herrscht ein so großer Widerspruch, ein so tiefes Verlangen nach Gott, so tief, dass es wehtut, ein fortwährendes Leiden und trotzdem nicht gewollt von Gott. Abgewiesen, leer, kein Glaube, keine Liebe, kein Eifer. Die Seelen ziehen mich nicht mehr an, der Himmel bedeutet nichts mehr. Für mich schaut er wie ein leerer Platz aus. Der Gedanke an ihn bedeutet mir nichts und gleichzeitig diese folternde Sehnsucht nach Gott. Bitte beten Sie für mich, dass ich ihn trotz allem weiterhin anlächle.